Deutschlandfunk. Themen der Woche.
Mit Bettina Kleiner, Mikrofon. Guten Tag.
Liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Soeben habe ich unserer Partei und Fraktionsspitze mitgeteilt, dass ich nicht zur Verfügung stehe für die Kandidatur um das Amt des Bundeskanzlers. Das ist meine souveräne, meine persönliche und ganz eigene Entscheidung.
Der Ton, auf den manche gewartet hatten. Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr Boris Pistorius in einem Video des SPD-Parteivorstandes. Und er fügte noch fast entschuldigend hinzu: Ich habe die Debatte nicht angestoßen, nicht gewollt und mich nicht ins Gespräch gebracht. Das innenpolitische Thema dieser Woche gleich in unserem ersten Kommentar. Außerdem in dieser Sendung: Putins neue Raketendrohung. Wie geschlossen ist der Westen und welche Rolle spielt Polen dabei? Haftbefehle aus Den Haag, auch gegen israelische Politiker. Und die Linkspartei will mit drei ihrer altvorderen Direktmandate erringen, um wieder in den Bundestag einzuziehen. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Themen der Woche. Genau drei Monate sind es ab heute noch bis zur vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar. Und die Weichen scheinen gestellt für Kanzler Scholz, sich noch einmal als Spitzenkandidat der SPD um das Amt des Regierungschefs zu bewerben. Formal soll das am Montag vom SPD-Vorstand und dann im Januar beim Parteitag besiegelt werden. Doch seine Chancen auf Erfolg sind gering, meint Daniel Brössler, Hauptstadtkorrespondent der Süddeutschen Zeitung, der in seinem Kommentar auf diese denkwürdige Woche bei der SPD schaut.
Olaf Scholz hat in seinem langen Politikerleben etliche Erfolge gefeiert und viele Niederlagen eingesteckt. Aber was war das jetzt in dieser Woche? Sicher kein Triumph. Der Mann, der seit drei Jahren Kanzler ist, darf mit Ach und Krach doch noch als Kanzlerkandidat für seine SPD in den Wahlkampf ziehen. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat die Debatte darüber durch die reichlich spät erfolgte Klarstellung beendet, dass er für die Kandidatur nicht zur Verfügung steht. Die Qualen, unter denen diese Entscheidung zustande gekommen ist, sind das Ergebnis eines doppelten Versagens. Zunächst des Versagens, das sich in den verheerenden Umfragezahlen der SPD und in niederschmetternden Beliebtheitswerten des Kanzlers spiegelt. Die Ampelkoalition ist, lange bevor sie dann tatsächlich zerbrochen ist, in den Augen der Menschen in Deutschland gescheitert. Gescheitert, weil die drei Parteien, von den ersten Monaten nach dem russischen Überfall auf die Ukraine abgesehen, nie zu einem echten Regierungsbündnis zusammengewachsen sind. Es stimmt, dass die FDP den Bruch provoziert hat und einen großen Teil der Schuld am Systemversagen der Ampel trägt. Sie hat mit hohem Einsatz gespielt und wird womöglich nach der Bundestagswahl in der außerparlamentarischen Opposition darüber nachdenken müssen, ob er sich gelohnt hat. Aber sie ist nicht allein verantwortlich. Auch wenn er alles gerne Christian Lindner in die Schuhe schieben würde, seine katastrophalen Zustimmungswerte hat sich Olaf Scholz vor allem selbst zuzuschreiben. Es stimmt, dass er in schweren Zeiten eine schwierige Koalition zu führen hatte. Und ja, führen kann in so einer Koalition nicht bedeuten, ständig auf den Tisch zu hauen. Führen heißt aber in Zeiten von Krieg und Krise mehr denn je, mit den Menschen sprechen, sie überzeugen, auch kontroverse Entscheidungen erklären. Scholz' Versagen ist sicher nicht nur, aber zu großen Teilen ein Kommunikationsversagen. Ist die Entscheidung für Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten also verkehrt? Wäre es richtig gewesen, mit dem beliebten Boris Pistorius in den Wahlkampf zu ziehen, mit dem Mann, der nicht um die Dinge herumredet, sondern sagt, was er denkt? Nein. Pistorius hat richtig gehandelt, indem er sich aus dem Rennen nahm. Aus mehreren Gründen. Mit einem Kanzlerkandidaten Pistorius wäre die SPD mit der Botschaft in die Wahl gegangen, dass sie als Regierungspartei vollständig gescheitert ist. Als nichts anderes wäre die Demontage des noch amtierenden Regierungschefs zu verstehen. Wie sehr die Sehnsucht nach Pistorius von Panik getrieben war, zeigt die Tatsache, dass sich mit dem Namen des Verteidigungsministers keinerlei programmatische Idee verband. Dessen wohltuend klare Positionierung, wenn es um die Unterstützung der Ukraine oder die Stärkung der Bundeswehr zum Schutz gegen das aggressive Russland geht, stößt in wesentlichen Teilen der SPD eher auf Misstrauen. Die SPD will mit Themen wie Rente oder Gesundheit gegen die Union punkten. Themen, in die sich Pistorius eilig einarbeiten müsste. Drei Monate sind eine kurze Zeit, aber sie sind lang genug, um einen politischen Stern vom Himmel zu holen. Das ändert nichts daran, dass Scholz nun eine Chance zu nutzen versucht, die er vielleicht gar nicht hat. Das liegt auch daran, dass es der SPD gelungen ist, aus einer schlechten Situation das Schlechteste zu machen. Darin lag das zweite Versagen. Die Parteiführung hätte gleich nach dem Ampelbruch klarstellen müssen, dass der amtierende Kanzler auch der Kandidat ist. Wer aber wie Lars Klingbeil und Saskia Esken einen solchen Moment verpasst, den bestraft eine ohnehin frustrierte und verunsicherte Partei. Die über Tage geführte Diskussion hat den Kanzler zusätzlich beschädigt und belastet den Staat in eine Kampagne, die Scholz für sich schon lange konzipiert hat und die darauf abzielt, Friedrich Merz als sozial kalten, militärischen Abenteurer zu brandmarken. Gerne erinnert Scholz an die Aufholjagd des Jahres 2021. Bisher aber spricht nichts dafür, dass sich ausgerechnet diese Geschichte wiederholen ließe.
Ein Kommentar von Daniel Brössler, Hauptstadtkorrespondent der Süddeutschen Zeitung. Die Außenpolitik, mithin der Krieg gegen die Ukraine, dürfte ein wichtiges Thema im Wahlkampf werden. Olaf Scholz beschwor gestern wieder einmal die eigene Besonnenheit. Den Angriff durch eine ballistische Mittelstreckenrakete Russlands auf die Ukraine nannte er eine furchtbare Eskalation. Nächste Woche wird sich der NATO-Ukraine-Rat damit beschäftigen. Ein neuer Raketentyp, so pries Staatschef Putin seine Waffe bei einer Ansprache Donnerstagabend. Die US-Regierung zeigte sich nicht besonders beeindruckt. Das Ziel Putins sei es vor allem, die Verbündeten der Ukraine einzuschüchtern, kommentiert unser Korrespondent in Warschau, Peter Sawicki.
Wenn sich Wladimir Putin zum von ihm entfesselten Krieg in der Ukraine äußert, tut er dies in der Regel wohl kalkuliert. Zumeist ist jedoch aufschlussreicher, was zwischen seinen Zeilen herauszulesen ist. Dabei kann die Wirkung solcher Botschaften schon mal eine andere sein, als er sich das erhofft. Dass sich Russlands Diktator am Donnerstagabend im Fernsehen überhaupt äußerte, ist an sich schon bemerkenswert. Allein das zeugt von einem gewissen Druck, sich erklären zu müssen. Was er gesagt hat, lässt aufhorchen. So habe Russland am selben Tag im Zuge eines Raketenangriffs auf die Ukraine eine neue ballistische Mittelstreckenrakete erfolgreich getestet, die Hyperschallgeschwindigkeit erreiche und nicht abgefangen werden könne. Dieser Schritt, so Putin, sei eine Reaktion auf Angriffe mit US- sowie britischen weitreichenden Raketen auf russisches Staatsgebiet. Und von nun an behalte sich Russland das Recht vor, Militärobjekte derjenigen westlichen Länder anzugreifen, die weitreichende Waffen an die Ukraine lieferten. Zweifelsohne will der Kreml-Herrscher damit Stärke demonstrieren. Die Hervorhebung der vermeintlich unbezwingbaren neuen Rakete soll suggerieren, dass Russland militärtechnisch im Vorteil ist und seine Kapazitäten längst nicht ausgeschöpft hat. Gleichzeitig will er demonstrieren, dass er bereit ist, diese Kapazitäten notfalls auch einzusetzen. Russland habe auf der Eskalationsleiter das Heft des Handelns in der Hand, bis hinauf zum Nuklearschlag. So die nicht wirklich neue Botschaft. Es ist offensichtlich, dass die westlichen Partner der Ukraine eingeschüchtert und gegeneinander ausgespielt werden sollen. In knapp 2 Monaten tritt Donald Trump seine 2. Amtszeit als US-Präsident an. Niemand weiß nach wie vor, wie er sich wirklich zur Ukraine verhalten will. Dass Trump mit Putin zeitnah über den Krieg sprechen wird, ist wahrscheinlich. Im Vorfeld scheint Putin ausloten zu wollen, wie groß die Furcht des Republikaners vor einer Ausweitung des Krieges ist. Von seinen Zielen rückt Putin dabei kein bisschen ab, was eine bedingungslose Unterwerfung der gesamten Ukraine bedeuten würde. Der russische Machthaber will mit seinen Maximalforderungen, gepaart mit militärischen Kraftdemonstrationen, Trump dazu drängen, die Ukraine schnell fallen zu lassen. Doch Putins Ansprache offenbart Nervosität. Seine Behauptung, dass die Angriffe durch Atacms-Raketen aus den USA und britische Storm Shadows neutralisiert worden seien, steht im Widerspruch zu seinem Auftreten. Putin wirkte aufgebracht, er wiederholte einzelne Passagen. Das zeugt nicht von Selbstsicherheit. Die reichlich späte Entscheidung von Joe Biden, der Ukraine Gegenschläge auf Militärziele im russischen Hinterland zu erlauben, scheint ihre Wirkung nicht zu verfehlen. Putin fürchtet dadurch wohl akut um seine kurzfristigen Ziele. Die Rückeroberung des von der Ukraine besetzten Teils der eigenen Region Kursk und ein weiteres Vorrücken im Donbass. Auch wenn es Anlass zur Sorge bereitet, dass Putin nun scheinbar einen neuen Raketentyp eingeführt hat und, so offen wie bisher wohl nie, mit Militärschlägen gegen westliche Einrichtungen droht, dürfen sich die europäischen Partner der Ukraine gerade jetzt nicht einschüchtern lassen. In Washington hat man bereits auf die vermeintlich neue russische Rakete betont kühl reagiert. Das Problem der Europäer bleibt, dass in den USA demnächst ein Mann das Sagen hat, der sie sich selbst überlassen könnte. Dazu muss es nicht kommen. Es braucht zügig eine geeinte Agenda mit konkreten Vorschlägen, inwieweit Europa einen größeren Teil der Unterstützung Kiews übernehmen kann. Es ist begrüßenswert, dass vor allem Polen solche Initiativen in Gang setzt. Das Außenministertreffen in Warschau in dieser Woche unter Beteiligung von 6 Ländern war ein Schritt in diese Richtung. Ein robusteres Europa wird es leichter haben, mit Trump in Sachen Ukraine zusammenzuarbeiten. Umso schwieriger wird es gleichzeitig für Putin. Genau das scheint ihn derzeit in Unruhe zu versetzen.
Peter Sawicki, Deutschlandfunk-Korrespondent in Warschau, kommentierte. Sie hören in Deutschlandfunk die Sendung Themen der Woche. Haftbefehle gegen Führer der Hamas wie gegen israelische Politiker, auch gegen Ministerpräsident Netanyahu. Ausgestellt durch den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Auch diese Meldung hat diese Woche kontroverse Diskussionen ausgelöst. Kritiker der Entscheidung, auch außerhalb Israels, wie der Zentralrat der Juden in Deutschland, aber auch US-Präsident Biden, beklagen, dass hier eine Terrororganisation mit einer demokratisch gewählten Regierung auf eine Stufe gestellt werde und Israel doch selbst über eine unabhängige Justiz verfüge. Jan-Christoph Kitzler, Korrespondent im ARD-Studio Tel Aviv, sieht in der Entscheidung jedoch keinen Ausdruck von Antisemitismus.
Ist die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs eine antisemitische Justiz, wie es jetzt aus Israel heißt? Nein, denn das Gericht hat Haftbefehle nicht nur gegen Israels Premierminister Benjamin Netanyahu verhängt und den früheren Verteidigungsminister Yoav Gallant, sondern auch gegen Mohammed Deif, einen hochrangigen Vertreter der Hamas. Auch wenn der möglicherweise nicht mehr am Leben ist, das Gericht in Den Haag hat keinen Zweifel daran gelassen, dass der Terror des 7. Oktober aus dem Gazastreifen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen sind und dass diese noch andauern, denn noch immer werden im Gazastreifen Geiseln festgehalten. Ausdrücklich ist die Rede von massenhaften Tötungen, von Angriffen auf Zivilisten, auf Kinder und Ältere, von sexualisierter Gewalt und Folter. Dieser barbarische Terror steht außer Diskussion. Und gleichzeitig stellt das Gericht fest, dass vieles dafür spricht, dass auch Israel in Gaza Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat. Konkret geht es um den Vorwurf, dass Hunger als Kriegswaffe eingesetzt wurde und dass das Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung mit Zehntausenden Toten und fast 2 Millionen Vertriebenen nicht immer militärisch begründet war. Es geht um den planmäßigen Entzug von medizinischer Versorgung, von Strom und Wasser und um mutmaßlich gezielte Angriffe auf Zivilisten. Viele Berichte dokumentieren inzwischen, dass die Lebensgrundlage der Menschen in Gaza für lange Zeit zerstört wurde. Das steht für eine israelische Kriegführung, die zwar ihren Grund hat im Terror des 7. Oktober, die aber mit dem Recht auf Selbstverteidigung, von dem auch einige deutsche Politiker immer noch reflexhaft sprechen, nicht mehr viel zu tun hat. Man könnte nun einwenden, Israel ist ein funktionierender demokratischer Rechtsstaat. Die Verfolgung möglicher Kriegsverbrechen sollte deshalb der israelischen Justiz überlassen werden, deshalb ist der Internationale Strafgerichtshof gar nicht zuständig. Tatsächlich aber wird gegen israelische Soldaten kaum vorgegangen, beispielsweise wenn es um die Zerstörung von Schulen und Universitäten in Gaza geht, für die es keine militärischen Gründe gibt. Noch nicht einmal, wenn Fälle der Folter von palästinensischen Gefangenen gut dokumentiert sind, führt das zu einer nennenswerten juristischen Verfolgung. Aber vor allem, es geht um mehr als um das Fehlverhalten Einzelner, sondern um konkrete Vorwürfe gegen die militärische und politische Führung. Sie habe Kriegsverbrechen ermöglicht, zum Teil angeordnet. Die Haftbefehle werden am Krieg in Gaza nichts ändern, nicht zuletzt, weil der Internationale Strafgerichtshof keine Möglichkeit hat, sie durchzusetzen. Doch für Israel bedeutet die Entscheidung noch mehr Isolation. Das ist keine gute Nachricht für ein Land, das immer noch von mehreren Seiten angegriffen wird, dessen Bevölkerung tief traumatisiert ist und dessen in Teilen rechtsextreme Regierung weltweit Vertrauen verspielt hat. Das ist auch keine gute Nachricht für Jüdinnen und Juden außerhalb Israels, die mit wachsendem Antisemitismus und Bedrohungen konfrontiert sind, denn sie werden für das, was Israel in diesem Krieg tut, in Haftung genommen. Und Deutschland? Wenn gilt, was die Bundesregierung sagt, nämlich dass wir die internationale Rechtsordnung unterstützen, dann müssen wir uns entscheiden. Nach den Haftbefehlen des Internationalen Strafgerichtshofs ist klar, dass Deutschland nicht beides kann, sich für eine starke und wirksame internationale Gerichtsbarkeit einsetzen, die auf dem humanitären Völkerrecht basiert, und gleichzeitig Israels Regierung vorbehaltlos in diesem Krieg unterstützen. Die Doktrin von der Staatsräson muss dringend überarbeitet werden.
Ein Kommentar von Jan-Christoph Kitzler, Korrespondent im ARD-Studio Tel Aviv. Und noch einmal zur Innenpolitik. Laut dem letzten ARD-Deutschland-Trend wird es der Linkspartei nicht mehr gelingen, über die 5%-Hürde in den Bundestag einzuziehen. Umgehen könnte sie, wie jede andere Partei, diese Hürde durch 3 Direktmandate. Genau diesem Ziel dient die Mission Silberlocke, der sich 3 Politiker verschrieben haben. Nicht mehr die Jüngsten, aber sie glauben der Linkspartei damit, einen Dienst zu erweisen. Silke Hellwig, Chefredakteurin des Weser-Kurier in Bremen, kommentiert.
Ihre Umfragewerte sind für die Linken momentan wenig erbaulich. In den jüngsten Sonntagsfragen der Meinungsforschungsinstitute erhält die Partei höchstens 4% der Stimmen. Bei den Landtagswahlen in Sachsen und in Brandenburg sowie bei den Europawahlen lagen die Ergebnisse ebenfalls unter 5%. In Thüringen muss der einzige Linke, Ministerpräsident Bodo Ramelow, nach hohen Stimmverlusten seinen Posten räumen. Die Abspaltung Bündnis Sahra Wagenknecht buhlt um dieselben Wählergruppen. Es gibt also berechtigte Sorgen, wie 2021 nur über die Grundmandatsklausel in den nächsten Bundestag einziehen zu können. Diese Sorgen treiben auch Gregor Gysi, Dietmar Bartsch und eben Bodo Ramelow um. Sie haben sich zusammengetan, um 3 Direktmandate in Berlin-Treptow-Köpenick, Rostock und Erfurt-Weimar zu erlangen und sicherzustellen, dass die Linke weiterhin im Bundestag vertreten ist. Launige Selbstbeschreibung der konzertierten Aktion Mission Silberlocke oder auch Seniorenexpress. Beides trifft ins Schwarze. Zusammen sind die 3 Kandidaten 210 Jahre alt. Mit 76 ist Gysi der älteste und der prominenteste der Veteranen. 3 alte weiße Männer wollen die Linke retten? Ist das zeitgemäß, wenn ansonsten alles divers sein soll, gerade auch in linken Kreisen? Ist das geschickt, wenn das Wählerpotenzial der Linken laut einer von der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Auftrag gegebenen Umfrage vor allem auch bei jungen Menschen liegt? Welches Bild gibt eine Partei ab, die zurück in die Zukunft will und auf ihre Veteranen setzt? Sie gibt ein Bild der Hilf- und Ratlosigkeit ab. Den Linken ist es noch nicht gelungen, sich neu zu ordnen und eine Antwort auf die Herausforderungen durch das Bündnis Sahra Wagenknecht zu finden. Sie befindet sich in einer existenziellen Krise. Der Parteitag im Oktober und eine neue Parteispitze haben daran noch nichts ändern können. Der bemerkenswerteste Erfolg dieser Mission wäre, wenn sich die Linken geschlossen hinter ihr vereinten. Die Partei gilt als notorisch zerstritten, unter anderem in Positionen zum Krieg gegen die Ukraine, zum Nahostkonflikt und zum bedingungslosen Grundeinkommen. Die neue Parteivorsitzende Ines Schwertner beeilte sich, die Mission Silberlocke ausdrücklich als Teil der Wahlkampfstrategie zu loben. Kann die Mission gelingen? Der Impuls kann sicher nicht schaden. Die 3 Linken bringen nicht nur jede Menge Berufs- und Lebenserfahrung sowie Tatkraft mit. Sie genießen Ansehen, nicht nur in den eigenen Reihen, nicht nur in der Politik. Von Vorteil ist auch, dass sie offenbar keinen Posten mehr anstreben. Jedenfalls bemühen sie sich, auf der eigens für die Mission eingerichteten Homepage etwaige Sorgen über solche Machtansprüche zu entkräften. Die Mission Silberlocke wolle nicht den Ton angeben, heißt es dort, sondern dafür sorgen, dass die linke Stimme im Bundestag und in der Gesellschaft nicht verstummen. Auch ein Quäntchen Humor kann dem Wahlkampf der Linken in diesen rauen Zeiten wohl kaum schaden. Es gibt Leute, die man nie los wird, zum Beispiel mich, postete Gregor Gysi vor wenigen Tagen auf der Plattform X. Was den Bundestag betrifft, werden darüber die Wählerinnen und Wähler entscheiden.